Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur 15. Episode von Devils and Demons. Wieder ist eine Woche vergangen, wieder haben wir uns ein paar schöne Horrorfilme angeguckt. Wir, das sind natürlich an meiner Seite Pascal.
Hallo.
Und ich, Christian, natürlich. Erstmal alles Gute zum Valentinstag, Pascal.
Oh, danke sehr. Bekomme ich eine Blume?
Vielleicht später. Warum wir heute Valentinstag feiern, dazu kommen wir später. Frage ich dich, was es so Neues gibt. Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, mir geht's gut. Ich habe Urlaub und es ist angenehm draußen. Die ärgste Hitzewelle ist auch in Hamburg jetzt bei uns schon vorbei. Und trotzdem ist es aber noch so schön draußen, dass man den Urlaub genießen kann. Das ist ganz angenehm. Ja, und ansonsten viel Podcast-Aufnahmen in letzter Zeit. Natürlich hier für Devils and Demons und für mein anderes Projekt Villa Nerdpool. Und da kann ich aber einfach unverschämterweise ein bisschen Werbung machen. Denn falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte und sich parallel dazu auch noch für Pen and Paper interessiert, da haben wir nämlich jetzt ein kleines neues Projekt am Start. Das nennt sich Echsen und Keller. Da machen wir in gewohnter Welle Nerdpool-Besetzung ein Podcast Pen and Paper und spielen dort das aktuelle Standard Dungeons and Dragons Abenteuer. Und ja, wer das interessant findet, kann ja mal reinhören.
Unbedingt. Also ich habe natürlich schon reingehört, beziehungsweise schon durchgehört und fand es sehr, sehr gelungen. Worüber sich die Leute streiten aktuell, ob das gelungen oder weniger gelungen ist, ist tatsächlich das, womit ich mich in den letzten zwei Wochen beschäftigt habe. Und zwar gab es ja dieses Kickstarter-Projekt, das ein Freitag der 13. Videospiel, nach dem, was ja schon zig Jahre zurückliegt, rauskommen sollte, was auch viel Unterstützung fand und was dann auch von den Produzenten von Sean Cunningham oder von dem Jason-Darsteller Ken Hodder, auch Tom Savini, haben da alle mitgemacht bei dem Projekt und es wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht. Und ja, hat teilweise sehr schlechte Kritiken bekommen, auch nicht zu Unrecht zunächst, muss man sagen, da mit dem Start des Spiels viele technische Probleme und Schwierigkeiten aufgetreten sind, dass teilweise lang, 2-3 Tage lang gar nicht gespielt werden konnte, weil die Server nicht stabil genug waren und es gibt auch viele Bugs und viele Clipping-Fehler und sowas, aber ich muss sagen, ich habe es mir trotz dessen geholt. Und muss sagen, ich spiele es jetzt fast jeden Abend. Wir haben so 6-7 Leute, die das jeden Abend zusammen spielen. Und es macht richtig viel Spaß. Um es mal kurz zu erklären, also Freitag der 13. Filmreihe kennt ihr alle. Ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Bis jetzt nur Multiplayer. Es kommt aber auch noch ein Story-Modus dazu. Und in diesem asymmetrischen Multiplayer-Modus geht es darum, dass halt 8 Spieler auf einer Karte sind. Die Karte heißt zum Beispiel Camp Crystal Lake oder ein paar andere Camps. Und einer spielt Jason. Also es wird durch Zufall ausgewählt und die anderen 7 Leute spielen Aufseher in dem Camp sozusagen. Da kann man sich auch verschiedene Spielfiguren aussuchen mit verschiedenen Eigenschaften. Einer ist schneller, einer hat mehr Ausdauer, einer hat mehr Geschick beim Reparieren von Dingen. Und für die Aufseher geht es darum, innerhalb von 20 Minuten entweder einen Ausweg zu finden von dieser Map. Das kann dadurch sein, dass du ein Motorboot reparierst und dadurch übers Wasser fließt, dass du ein Auto reparierst, das heißt Benzin, Schlüssel und Batterie findest und das Auto startest und dann von der Karte flüchtest. Du kannst auch einfach nur die 20 Minuten überleben, was du zum Beispiel mittels von Verstecken ganz einfach schaffen kannst. Oder ganz einfach in Anführungszeichen, es ist nicht einfach. Habe ich jetzt noch was vergessen? Diese Möglichkeit gibt's. Oder du schaffst es, die Telefonanlage zu reparieren und rufst die Polizei und diese trifft dann nach 5 Minuten ein und du musst es schaffen, zu denen an den Ausgang der Karte zu gelangen. Als Jason musst du das natürlich verhindern, da hast du auch natürlich ganz viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man fragt sich ja gerade bei vielen Slasher-Filmen immer, wie schafft es, dass der Täter auf einmal dort ist, wo das Opfer ist, obwohl es eben noch ganz woanders war. Und das haben sie ganz geschickt gemacht, indem du dich teleportieren kannst in dem Spiel. Also du kannst zum Beispiel, du hast eine Übersichtsmap und du kannst per Knopfdruck, was natürlich auch immer aufladen muss, also du kannst es nicht permanent machen, es muss immer eine Minute oder 2 Minuten Pause zwischen sein, kannst du dich zum Beispiel vom einen Ende der Karte auf die andere Seite teleportieren oder vor ein bestimmtes Gebäude und so weiter. Und da kommst du dann immer zu herrlichen Schrecksituationen, wenn du auf einmal direkt zufällig vor einem Aufseher landest und der sich dann zu Tode erschreckt, dass du auf einmal neben ihm stehst. Dann kannst du zum Beispiel, jetzt muss ich ganz selber überlegen, Genau, du kannst so eine Art Sense-Mode anmachen, dass du quasi auf der Karte, also quasi vor dir aufleuchten siehst, wo die Leute sind oder wo sie sein könnten und in welchem Gebäude. Das leuchtet dann rot auf. Es wirkt im ersten Moment alles sehr unfair, weil Jason ist auch wirklich sehr übermächtig und es gelingt jetzt auch nicht so oft, dass da Leute fliehen können. Aber du hast halt auch als Aufseher viele Möglichkeiten. Du kannst Fallen stellen, du kannst dich bewaffnen, du kannst über Walkie-Talkies Funkverbindungen halten. Das ist übrigens einer der besten Schachzüge des Spiels, dass es wirklich so ist. Also du kannst über Headset miteinander reden, über den Ingame-Chat, aber nur mit Leuten, die auch bei dir in der Nähe sind. Das heißt, du kannst nur mit den Leuten reden, die auch im Spiel gerade neben dir sind und nicht mit Leuten, die gerade am anderen Ende der Karte sind. Und wenn Jason in der Nähe ist, dann kann er das auch hören, aber auch nur, wenn er in der Nähe ist. Und das ist echt gut gemacht. Also das ist eine echt coole Idee gewesen. Kommt auch zu ein paar genialen Ideen. Das Spiel ist sehr brutal. Es gab ja auch ein paar Probleme mit der Freigabe zunächst, aber das Spiel hat es ja dann doch geschafft. Aber es ist wirklich, also ich glaube, von so 18er Titeln dürfte das so mit das brutalste sein, was in Deutschland je erschienen ist. Es sind halt wirklich sämtliche Mordsequenzen von Jason aus allen Filmen dort vorhanden. Da kannst du Körper abreißen, Köpfe zerquetschen, Herzen rausreißen, aufspießen und sowas, alles Mögliche. Auch ein paar Environmental Kills, also dass du mit der Umwelt agierst und sowas. Und das macht echt verdammt viel Spaß, das Spiel. Also es ist echt gut. Du hast so viele Möglichkeiten da, das zu lösen oder auch nicht zu lösen. Und wenn du als Jason spielst, macht es sowieso richtig Bock, den anderen Angst einzujagen. Also das Spiel
ist cool.
Macht wirklich Spaß. Bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn der Story-Modus noch dazukommt. Das Spiel soll auch so durchgängig immer erweitert werden. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es mit Bezahl-DLCs ist oder ob sie es einfach so ergänzen. Du hast auch verschiedene Jasons zur Auswahl. Du hast momentan zum Beispiel den aus Teil 3, aus Teil 9, aus Teil 7. Jetzt muss ich mir überlegen. 3, 9, 7. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind aktuell 5 Jasons zur Auswahl. Und den Retro-Jason vom alten Videospiel, diesen blau-lilanen. Das ist auch cool, wenn der dann in der Nähe ist, dann kommt auch immer die Bedrohungsmusik. Und wenn er aber in der Nähe ist, dann läuft dann auch dieses Retro-Theme von dem damaligen Videospiel, was echt witzig ist, wenn du so irgendwie dich gerade versteckst irgendwo in so einem Zelt und auf einmal hörst du dann so diese Retro-Musik auf dich zukommen. Das ist schon sehr cool. Ja, nee, also kann ich tatsächlich empfehlen, macht wirklich viel Spaß. Man muss halt, wie gesagt, mit ein paar Bugs, ein paar Schönheitsfehlern momentan noch leben. Ich denke mal, das bessern die aus. Die sind auch immer dran, das alles zu verbessern, aber es macht richtig viel Spaß. Einziger Nachteil ist halt, es gibt momentan nur eine digitale Version und die kostet halt auch 40 Euro, was halt für das, was bisher drin ist, tatsächlich zu viel ist. Ich als Fan habe trotzdem zugeschlagen. Ich wollte ursprünglich auf die Retail-Version warten, aber das dauert wohl noch ein paar Monate, bis die rauskommt. Dann dachte ich, dann spiele ich lieber jetzt. Nicht, dass nachher am Ende keiner mehr spielt, wenn in 5 Monaten die Disc-Version rauskommt. Ja,
ich finde das immer schade. So bei Spielen ab 30 Euro habe ich eigentlich dann das doch ganz gerne im Regal stehen, muss ich sagen.
Ja.
Das ist mir oft ein bisschen zu viel für digital, aber es klingt alles sehr cool, was du erzählst. Es gibt gar keine Shooter-Mechanik, oder? Also nee. Es ist kein...
Du spielst immer aus der Third-Person-Perspektive, egal ob du Jason bist oder die Aufsichtsperson. Und du kannst halt ganz normal mit Jasons Waffe zuschlagen, auch aus der Third-Person-Perspektive oder halt diese Griffe. Also du greifst jemanden und machst dann halt so einen Kill-Move sozusagen. Du kannst auch mit Messern werfen und allerhand Sachen und das ist eigentlich ganz cool. Also es macht wirklich Spaß, kann ich sagen. Und es hat tatsächlich auch eine gruselige Atmosphäre, wenn du da irgendwie alleine kriechend durch den Wald gehst und sowas, macht schon Spaß. Aber es macht auch Spaß, halt mit anderen zusammen die Probleme zu lösen. Da kommen halt wirklich witzige Sachen bei raus, dass du zum Beispiel, du hast alleine ein Auto repariert, also du hast Benzin hingebracht, hast die Batterie aufgeladen und hast auch den Schlüssel dabei und dann stirbst du dabei, wie du gerade einsteigen willst und dann kommen 2 andere Leute und fahren mit dem Auto weg und sind in Freiheit und sowas. Das ist schon sehr witzig. Und es hat auch Friendly Fire mit drin, also ich wurde auch schon mal von jemandem erschossen aus dem Team, aus Versehen natürlich.
Frechheit.
Nee, also kann ich empfehlen, macht wirklich Spaß, weil man halt über diese Kinderkrankheiten hinwegsehen kann. Also Horrorfans und Fans von Freitag der 13. steckt viel Liebe drin. Da ist auch zum Beispiel, gibt es eine Möglichkeit im Spiel auch Tommy Jarvis zu rufen, um Hilfe, also aus Teil 4, 5 und 6. Mhm. Und der Erste, der dann stirbt, der kommt dann als Tommy Jarvis wieder und der hat dann zum Beispiel auch gleich eine Schrotflinte dabei und hat mehr Ausdauer und sowas. Alles fett schon, haben sie ganz gut gemacht. Da steckt auf jeden Fall viel Liebe drin. Ja, Liebe ist doch ein gutes Thema, oder?
Oh ja,
ich hatte
wieder eine gute Überleitung.
Ja, ich hatte schon angekündigt, dass wir heute unseren persönlichen Valentinstag haben. Eigentlich ein bisschen eine Fehlplanung, muss man sagen, von Devils and Demons, weil wir hätten einfach das Thema des heutigen Films auch einfach dann nächstes Jahr im Februar machen können, pünktlich zum Valentinstag, aber wir konnten es einfach nicht lassen, wir waren so voller Vorfreude auf dieses Thema, dass wir heute schon über My Bloody Valentine aus dem Jahre 1981 reden werden und dazu auch noch das Remake aus dem Jahre 2009. My Bloody Valentine, 1981, Regie George Michalka den man sonst eigentlich kaum kennt. Der hat viel C-Ware von der Stange gedreht. Auch die Darsteller in dem Film kennt man eigentlich nicht so wirklich. Aber die Story und auch der Film, die haben es durchaus in sich. Pascal, du kannst ja schon mal den Leuten erklären, worum es in My Bloody Valentine geht.
Sehr gerne. Genau, die Geschichte spielt in einem kleinen Bergarbeiterdorf, das nennt sich Valentine Bluffs. Das ist ein schöner Name für dann den Film und das Dorf. Und dort sind vor einigen Jahren 5 Bergarbeiter gestorben, beziehungsweise bei einer Methangasexplosion in einer Mine verschüttet gegangen. Und das ist halt erstmal nicht beachtet worden, weil die beiden wachhabenden Kollegen derzeit auf einer Valentinstagsparty waren. So, und später nach sehr sehr anstrengenden Ausgrabungen konnte dann noch einer dieser Bergwerkarbeiter gerettet werden. Und dieser eine war dann nämlich Harry Warden, der überlebt hat, weil er die Leichen seiner seiner Kollegen gegessen hat, um zu überleben. Und entsprechend, ja, ist er dann quasi der einzige Überlebende und auch entsprechend unglücklich darüber, dass die beiden wachhabenden Kollegen halt nicht mehr, ja, quasi ihren Dienst nicht angetreten sind, weil sie lieber auf der Party waren. Und so kommt es, dass ein Jahr später Harry Warden zurückkommt in das kleine Dorf und dort dann die beiden Kollegen tötet und die Herzen in Geschenkschachteln verpackt. Also so ein bisschen eine Anspielung auf den Valentinstag, an dem das alles geschehen ist. Und ja, nun noch einmal 10 Jahre später kommt nämlich unser Protagonist zurück in das Dorf, der sich Tom nennt und der Sohn von dem ehemaligen Minenbesitzer ist, der jetzt diese Mine geerbt hat und sich dafür entschlossen hat, diese zu verkaufen. Aber bevor das alles geschieht, soll es noch erstmal eine erneute Valentinstagsparty geben und ja, wie man jetzt schon vielleicht auch erwartet hat, beginnt rein zufällig eine Mordserie, die den Morden des Harry Warden von vor über 10 Jahren doch sehr ähnlich erscheint. Ja.
Ja, ist ein tatsächlich gar nicht so gewöhnlicher Film eigentlich. Zum einen, vor allem ist schon mal relativ interessant zu erwähnen, dass es ein kanadischer Film ist, also kein typischer amerikanischer Slasher. Und der auch zunächst, als er veröffentlicht wurde, ziemliches Kassengift war, weil er halt es ist ein sehr brutaler Film, darauf gehen wir gleich noch ein, aber er war halt damals, als er rausgekommen ist im Kino, kein ganz so brutaler Film, da es zu dem Zeitpunkt halt, also der Film wurde von Paramount veröffentlicht und es gab ja kurz zuvor den Release von Freitag der 13. und da gab es ja so viele Probleme mit den Behörden, mit dem Jugendschutz und mit Schnitten und so weiter und da wollte Paramount nicht nochmal ein Risiko eingehen und hat halt viele Kürzungen beauftragt sozusagen und auch die MPAA, die halt für diese Jugendgefährdung oder für Gewalt und Sex und so im Kino zuständig ist, wollten halt auch die Gewaltspitzen rauskürzen. Zuvor ist auch noch John Lennon gestorben, was auch dafür sorgte, dass Gewalt in Medien zu dem Zeitpunkt eher unangemessen war oder von vielen als unangemessen angesehen wurde. Und so kam dann ein völlig zerstückeltes Werk ins Kino und was dann auch vielleicht sogar in dem Fall völlig zu Recht scheiterte an den Kinokassen. Aber wir reden heute über die komplett ungeschnittene, über die Unrated-Version, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, wo dann sämtliche Kills auch in voller Länge wieder zu sehen sind. Und da erkennt man erst, was für ein, ja, ich sag schon mal vorweg aus meiner Sicht, was für ein richtig, richtig guter Slasher dabei herausgekommen ist. Interessant ist, dass es auch hier wieder sich um eine Art Feiertag handelt, also Valentinstag ist ja jetzt nicht in dem Sinne ein Feiertag, aber es ist halt schon ein besonderer Tag im Kalender im Jahr und in Amerika ja sowieso und das ist ja wie halt Freitag der 13., wie Halloween, wie, helfe mal kurz, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, es gab doch noch.
Weihnachten meinst du?
Genau, zum Beispiel Weihnachten gibt es ja auch mit Black Christmas, mit zig Feiertagen, das hatten wir auch, wie ist denn der andere Film noch, den hatten wir nicht schon, was war das nochmal? 1. April gab es auch noch April Fool's Day und so weiter.
Ach, und
Slaughter High.
Slaughter High, danke.
Genau, und hier ist es halt der Valentinstag und es war tatsächlich auch wirklich die pure Absicht hier, einfach einen weiteren Feiertags-Slasher zu drehen. Man hat den Film zunächst unter einem Arbeitstitel geführt, damit es geheim bleibt, um welchen Tag es sich handelt, damit keiner diese Idee klauen würde. Er hieß ursprünglich im Drehbuch und bei den Transportwegen The Secret. Wusstest du oder hast du irgendwie gemerkt, vor allem bei den Szenen in den Minen, dass es sich dabei um echte Minen gehandelt hat?
Ja, ich bin stark davon ausgegangen, weil das mir als wie eine Kulisse aus den frühen 80er Jahren, gerade für einen eher niedrig budgetierten Film, dafür wirkte das zu gut. Also da habe ich mir schon gedacht, dass die sich also ob das jetzt echte Minen waren, wusste ich nicht, aber dass die definitiv nicht in einem Studio oder vor Kulissen arbeiten.
Das ist ja auch eines der Stärken des Films, ist ja vor allem, finde ich, die Beleuchtung und die Ausleuchtung der Szenen, die halt sehr atmosphärisch
Ja.
sind. Und das ist tatsächlich auch teilweise Grund davon, dass es in echten Minen gedreht wurde, weil dort aufgrund der Explosionsgefahr durch die ganzen Gase, die dort sind, nur eine bestimmte Ausleuchtung möglich war. Und das war sozusagen notwendig und ist dann aber für den Film am Ende letztendlich zugute gekommen.
Ja, das ist, ja, erscheint sehr nachvollziehbar. Ja, ich glaube, das wäre auch, ja, mit dem Budget vermutlich unter anderen Umständen in irgendwie einem Studio sehr, ja, da wäre sehr viel Atmosphäre dann abhanden gekommen, würde ich mal so sagen.
Interessant ist, dass der Film in einem Zeitraum vom Donnerstag, den 12. Februar bis Samstag, 14. Februar spielt. Und welcher Tag fehlt jetzt in meiner Erwähnung, der dazwischen liegt?
Sag mal,
Donnerstag, der
der
12.
13.
Genau, Freitag, der 13. Also.
Stimmt, das erscheint auch einmal. Das fand ich auch sehr unterhaltsam am Vorabend von ja, vom Valentinstag.
Ja, fand ich ganz gut gemacht. Die haben auch, was du schon erwähnt, dass der verdächtige Killer oder der Killer der Vorgeschichte, ja, Harry Warden ist, wer dann letztendlich nachher zurückkommt in dem eigentlichen Film, also in unserem Hauptplot des Films, das war auch den Schauspielerinnen geheim gehalten. Also die kannten die Identität des Killers auch nicht. Damit, das ist halt ein ganz profanes Mittel, um gewisse Reaktionen hervorzurufen, die vielleicht nicht hervorgerufen werden können, wenn die Schauspieler halt schon das komplette Skript kennen oder bestimmte Bluffs kennen. Jetzt habe ich Bluffs gesagt, nur du von Valentine's Bluffs gesagt hast.
Ich finde es immer interessant. Das ist ein definitiv ein ziemlich cooles Mittel, um dann halt ja wirklich so den echten Überraschungsmoment aus den Schauspielern zu kitzeln. Aber das funktioniert dann halt auch nur im ersten Take, ne?
Das stimmt.
So, das muss dann schon sitzen. Wäre richtig blöd, wenn dann irgendwie jemand aus Versehen ins Bild stolpert oder seinen Text vergisst.
Ja, wir hatten das doch schon mal in irgendeinem Film, wo angeblich, was sich dann als Irrtum herausgestellt hat, auch irgendjemand nicht wusste, wer das. Ach, das war bei Alien, das war diese mit Kane, ne? Dass die Leute nicht wussten, die anderen Schauspieler, was passiert. Das ist hier übrigens Quentin Tarantinos Lieblingsslasher. Das hat nicht unbedingt viel zu sagen, weil Tarantino ja gerne mal immer für viele Sachen wirbt, die eigentlich auch Grütze sind. Und wo dann auch öfter mal auf irgendwelchen DVD-Packungen draufsteht, Tarantino empfiehlt. Und es dann irgendein Schrott ist, wo sie diesen Satz einfach eingekauft haben bei ihm. Aber hier ist es tatsächlich nachvollziehbar. Warum könnte denn dieser Film Tarantinos Lieblingsslasher sein? Was hat dir an diesem Film gefallen?
Also was mir sehr gut gefallen hat, waren definitiv die Special Effects. Die fand ich doch, also eigentlich alles, was so im Gore-Bereich sich abgespielt hat, also alle Kills in dem Sinne, fand ich ziemlich cool inszeniert. Und wirkten auch, ja, auch optisch sehr, sehr professionell und überhaupt nicht so cheesy, wie man es aus anderen, ja, kleineren Produktionen kennt. Ich mag die Geschichte tatsächlich ganz gern. Ich finde das ganz interessant zusammengesetzt. So dieses, dass es erstmal gab es diesen Unfall, dann kam er wieder und jetzt ist es dann nochmal quasi. Kommt er noch oder kommt noch mal jemand wieder, um diese Morde so ähnlich aufzuziehen? Das heißt, bei der aktuellsten Mordserie sehen wir dann auch, wie der Sheriff dann ja, wieder so eine Geschenkschachtel in Form eines Herzens geschenkt bekommt. Er macht es auf im Auto und dann ist er halt ein lebendiges, also, jetzt wollte ich gerade sagen,
Lebendiges.
ein lebendiges Herz. Was für ein Quatsch, nein, ein menschliches Herz, aber halt nicht mehr im Körper, dann in dieser Geschenkschachtel. Und ja, das ist halt so ein bisschen sowas wie. Weiß ich nicht, so wie der Riddler, der immer überall dann irgendwelche komischen Zeichen am Tatort liegen lässt oder so. Das mag ich ganz gern, so diese Art, ja, diese Art quasi da noch mit zu spielen mit der ganzen Thematik. Und ja, ich meine, die Schauspieler, das ist halt alles ein bisschen, die Dialoge sind so, ja, funktionieren irgendwo. Es gibt so ein paar Momente, die sind ein bisschen cheesy.
Die sind ein bisschen zu
Aber
alt, die Schauspieler, ne? Also sie sind ja so ungefähr
das
so
stimmt auch.
am Einstieg ins Arbeitsleben. Sie sind jetzt aber keine Leute, die jetzt irgendwie auf dem College waren oder sowas. Das heißt, sie dürften so irgendwo zwischen 16 und 18 sein. Und dafür sind die Schauspieler definitiv zu alt.
Ja, das sollen alles Teenager sein und das, ja, kauft man denen nicht wirklich ab. Ja, und auch, ja, so mit den Schauspielern ist es vielleicht noch am ehesten so ein Problem in Anführungszeichen, die ja sind halt mal, kauft man es ihnen eher ab, mal weniger, aber andererseits ist es ja auch halt ein Slash aus den 80ern, den kann ich jetzt gucken, ohne dass mich das großartig stört. So.
Mich hat vor allem die Atmosphäre des Films begeistert, also ich finde, das erstmal so ein anderes Szenario war, dass du halt hier wirklich mal so eine Arbeit der Stadt hattest, so ein glaubwürdiges Szenario, halt so ein authentisches Kleinstadt-Feeling, wo du halt wirklich siehst halt die Jugendlichen am Anfang ihres Arbeitslebens, so ein bisschen sind das halt auch alles so ein bisschen so, sag ich mal, eher grobe Leute mit wenig Feingefühl und wenig Feinsinn, also ein bisschen Prollo-artig, das sieht man halt auch immer, wenn die in der Kneipe sitzen und sowas da, wo die halt abends ihre Zeit verbringen, aber es kommt halt ganz gut rüber, dass es halt so ein Kleinstädtchen ist, wo die Leute halt für diese Mine leben sozusagen. Das ist deren wirtschaftliche Abhängigkeit sozusagen von dieser Mine. Und es scheint, die gefühlte Stadt scheint dort zu arbeiten, die komplette dort in dieser Mine. Und da passiert aber ansonsten nichts anderes. Also die arbeiten quasi zusammen und sie verbringen dann auch ihren Abend mehr oder weniger zusammen mit den Arbeitskollegen und trinken dann halt noch ein Bierchen oder trinken mal einen über den Durst. Aber so ansonsten scheinen die nicht viel zu haben in ihrem Leben dort. Und das kommt auch ziemlich gut rüber, finde ich. Dass alles so ein bisschen trostlos ist. Aber die Leute versuchen halt so das Beste draus zu machen. Und das fand ich halt ganz gut, dass, du hast zwar schon gesagt, die Schauspieler sind nicht so gut, aber ich finde schon, dass so ein paar Figuren auch durchaus schon eine gewisse Charakterisierung bekommen haben. Und dass die auch eher so ein bisschen im Mittelpunkt stehen eigentlich. Also Harry Warden oder der Killer, der es dann vielleicht später ist, vielleicht ist es ja auch Harry Warden wieder, seine Morde geschehen so beiläufig. Also sind natürlich essentiell für den Film, aber in dieser Story geschehen sie so ein bisschen beiläufig. Also Michalka hat es halt so gut dargestellt, dass halt die Figuren an sich im Mittelpunkt stehen. Ich will nicht unbedingt sagen, dass man sich da jetzt mit allen identifizieren kann, aber man hat schon so ein gewisses Gefühl bekommen man für die Figuren, also zumindest für Tom und Axel, dass da so auch dieses Beziehungsdreieck, was es da gibt halt zwischen Tom, Axel und der Herzensdame, mit der Axel früher zusammen war und mit der Tom jetzt zusammen ist umgekehrt.
Ja, genau, anders, umgekehrt, genau ja. Andersrum, ja. Mit der Sarah, genau.
Ja, das ist ein bisschen verwirrend mit dem Remake, weil es da genau umgekehrt ist. Das, genau, und diese Dreiecksbeziehungen, das kommt schon ganz gut zur Geltung. Auch wenn so ein junger Mann irgendwie eine Zeit lang weg war und dann wiederkommt und dann feststellt, hier hat sich doch so einiges geändert. Und das bringt der Film ganz gut rüber. Also der hat schon durchaus eine Geschichte, die halt auch abseits des Horrors so eine gewisse Relevanz ausstrahlt, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist nicht so ein Slasher, wo zwischen den Tötungsmomenten dann halt einfach nur Teenager schreiend über ein Feld laufen, sondern da ist schon sowas wie eine Geschichte drin und die wird immer zwischendurch ein bisschen weitererzählt, ein bisschen ausgefächert und trifft dann halt am Ende auch, ist sie halt auch tatsächlich relevant und ja, zum Showdown hin schließt sich das dann beides. Das mag ich auch ganz gern.
Ja, und vor allem, es ist halt, du merkst halt auch, wenn die Leute da zusammensitzen, ob es beim Duschen ist oder halt in der Bar oder was auch immer, da geht's halt nicht so um die große Politik oder um die große Welt, da geht's halt so um lokale Sachen, um Klatsch und Tratsch, wer ist da mit wem zusammen, was auch immer, da kennt jeder jeden und das kommt halt wirklich sehr gut rüber in dem Film, ja. Zum Killer. Wir haben hier einen Killer, der ein Minenarbeiter-Outfit trägt, also halt so einen Helm mit so einer Lampe vorne dran, maskiert und so ein Anzug halt dazu. Dazu genau. eine Spitzhacke. Finde ich durchaus imposant. Also das ist ein Typ, den ich durchaus gruselig finde, der mir auch Angst macht.
Ja, die Gasmaske ist halt sehr wichtig dafür, finde ich. Die erweckt mir direkt so ein, jetzt darf ich nicht die Namen verwechseln, aber Jinro ist, glaube ich, richtig. Also
ja.
So ein Jinro-Feeling halt. Immer diese künstlichen, runden Glasaugen und das ist schon sehr creepy gemacht, definitiv. Ich fand es prinzipiell auch ein cooler Killer. Es ist fast verwunderlich, dass es jetzt in Anführungszeichen nur ein einziges Remake dazu gibt und dass das die Serie, dass da nie so eine richtige Reihe draus geworden ist, ne?
Ja, dazu kommen wir später am Ende nochmal. Da gibt es tatsächlich auch noch eine kleine Geschichte zu.
Oh.
Es Was hier tatsächlich, um auch mal was zu erwähnen, was jetzt nicht ganz so gut ist. Wir haben zwar erzählt, dass die Geschichte durchaus relevant ist und auch durchaus interessant ist, aber der Film kommt halt, nehmen wir mal jetzt die ersten 10 Minuten oder ersten 5 Minuten weg, auch ganz schön schwer in Gang. Also wenn man so denkt, so, okay, jetzt könnte es doch langsam mal losgehen, hier auch mit ein bisschen mit dem Horror. Und dann guckst du so auf die Laufzeit und dann sind so gerade mal 20, 25 Minuten rum, wobei gefühlt schon fast eine Stunde der Film läuft. Also ich finde, der hat zwar eine gute Spannungskurve, weil sich wirklich von überhaupt nicht aufregend zu unglaublich spannend am Ende steigert, aber die erste Dreiviertelstunde so, die zieht sich schon ein bisschen, fand ich. Also wie gesagt, die Figuren sind alles durchaus interessant und so, aber irgendwo geht da in der ersten Hälfte so ein bisschen der Horror abhanden, so ein bisschen. Man weiß schon gar nicht mehr, dass es ein Horrorfilm ist, so, wenn sich das so auf eine halbe Stunde, 40 Minuten auf dem Bereich zuläuft, finde ich.
Ja, das stimmt definitiv und geht auch so ein bisschen mit einem anderen Kritikpunkt einher, den ich noch hatte. Das ist, dass mir ein bisschen nervig aufgestoßen ist, dass sie andauernd dieses Trope mit dem Jumpscare, der dann aber nicht schlimm ist, machen. Das ist wirklich, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten 5-mal oder so. Dass dann halt dann wieder einer als die Teenager dann in die Mine gehen, um das zu feiern. Und dann kommt wieder einer um die Ecke. Oh, ach nein, du, Mann.
Ja, aber auch so offensichtlich auch so, das ist doch als die, ja. Zum Beispiel der Sheriff, glaube ich, und der Bürgermeister, als sie da diese Party-Location betreten wollen, kommt gleich in eine Ecke so, und so. Und das ist halt wieder so ein, so, ja, okay, das hat wahrscheinlich damals auch schon keinen erschreckt.
Ja, einfach dreimal zu oft so für meinen Geschmack. Das war mir, ja, so, ich weiß, es ist bei jedem Slasher so, dass es mindestens ein oder zweimal halt dann diesen Jumpscare gibt, wo dann wieder nur ein lustiger sich halt irgendwie einen Spaß draus gemacht und alle so, oh, du Arschloch, so, das gibt's ja immer.
Da fand ich aber gut die Szene, als der eine Typ sich selber immer erschreckt quasi, als er da immer diese Tür öffnet, wo so ein, den er selbst präpariert mit so einem, halt auch dieses Minenarbeiter-Outfit mit Spitzhacke und immer wenn er die Tür aufmacht, kommt halt dieser Anzug nach vorne und er freut sich an seinem Machwerk dort und als er das dritte Mal macht, ist dann halt der Killer dahinter und zermetzelt ihn, fand ich ganz gut gemacht eigentlich.
Das war cool, ja, da muss ich lachen.
Wie wir schon erwähnt haben, ist er tatsächlich für 1981 ein unglaublich brutaler Film mit unglaublich guten Effekten. Also alles praktische Effekte logischerweise, aber die sehen alle wirklich richtig gut gemacht aus und auch durchaus kreativ. Also da sind ein paar Sachen bei, mein lieber Scholli, wenn da mal die Spitzhacke ins Auge gerammt wird. Oder ich mein persönlicher Favorit ist die Szene, wenn sie dann nachher später schon in der Mine sind. Die eine Dame dort sozusagen in die Duschräume gedrängt wird und dann von dem Killer an diesem wie nennt man denn das? Das ist, also weißt du, was ich meine? Also dieser Duschraum und dann wird sie doch so aufgehängt vom Killer an diesem angespitzten Duschrohr und da gab es halt vorher noch den Moment, wo diese ganzen die hängen ja da, diese ganzen Minenarbeiter-Outfits, die hängen ja so an der Decke an so ja, irgend so eine Aufmachung. Und die fallen dann alle so runter, so, das hat mich an diese Szene aus dem Texas Chainsaw Remake erinnert, wo dann halt, das Opfer durch diese ganzen Bettlaken, die draußen aufgehängt sind, so durchgeht und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, und es war hier ja auch schon mit drin, und das war eine coole Szene, also die war auch ziemlich brutal, auch generell, also ich fand alle Mordsequenzen eigentlich ziemlich heavy, muss ich sagen, da kann man nicht mehr kämpfen, würde ich sagen.
Ja, da wird aus der Spitzhacke wird alles rausgeholt, was man damit machen kann, sozusagen.
Ja, also die Spitzhacke an sich klingt gar nicht so kreativ wie das, was der Killer damit macht, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also ja. Das kann man pragmatischer lösen, aber offensichtlich ist es ihm wichtig, das sehr cool zu machen.
Fandest du die Opening-Scene eigentlich erotisch, als der Minenarbeiter dann mit der Blondine rummacht unten im Schacht?
Nee, nicht wirklich, finde aber oft diese typischen Slasher-Blondinen nicht so, also wenn dann auf so einem ganz niederen Instinkt, aber das Wort erotisch würde ich in dem Moment nicht benutzen.
Hat ja auch dann ein schnelles Ende. Fand ich auch sehr brutal, die Spitzhacke durchs Herz von hinten.
Ja, auch die Haut, das war super gemacht, tatsächlich. Ja. Auch das sieht sehr, sehr realistisch aus.
Ich war mir immer nicht ganz sicher, ob der Film, wie ernst der Film sich nimmt oder ob er da auch so einen gewissen komödiantischen Überbau hat oder Unterbau. Und da gibt's diese Szene, die dann für mich dann doch belegt hat, dass der Film zwar an sich schon sehr ernsthaft ist, aber halt auch durchaus ein paar humorvolle Auflockerungen drin hat. Das ist halt diese Szene, wo sie halt am ersten Arbeitstag dort sind und dann sagen, ja, hier, wer als letztes mit Duschen fertig ist, der gibt in der Stadt das erste Bier aus. Und dann duschen sie sich alle ganz schnell und ziehen sich an und fliehen förmlich in die Stadt. Und dazu läuft halt dieser penetrante Country-Song, falls du dich daran erinnerst.
Ja, das hat mich, ich hab eben, wie heißt das denn? Ist es mich total an diese Jerry Hill Musik. Nee, wie heißt die? Dieses
Hill ist so? Richtig, aber nicht Joey. Benny Hill.
Benny Hill Musik, genau. Da hat mich das komplett erinnert, wo ich auch so, hä? So dieses.
Ja.
Und dann hüpfen sie da rum, ja. Das stimmt. Das war ein bisschen schräg. Aber generell fand ich auch, ich glaube, ich krieg's nicht mehr genau. Aber es gab noch einen anderen Einsatz von Musik, den ich auch ein bisschen. Ein bisschen deplatziert oder so ein bisschen der Atmosphäre nicht unbedingt zuträglich fand. Aber dann gibt's ja noch das Lied, wenn wir darüber, wo wir gerade bei Musik sind, sprechen wollen.
Der Harry Warden Song, ja.
Genau, The Ballad of Harry Warden, der dann zum Abspann läuft. Ich weiß nicht, da hat mich am Anfang dachte ich erst so, huch, ist das jetzt irgendwie so Blind Guardian, so Herr der Ringe mäßig, ist halt echt so eine sehr, so eine Volkballade. Ja, aber irgendwie ganz cool eigentlich. Ich habe den jetzt eben noch zweimal gehört. Ich finde, der ist ganz eingängig.
Finde ich auch. Was mir noch gefällt, ist so, dass der halt wirklich so nicht so poliert ist, der Film. Also halt allein durch das echte Setting halt in den Minen und aber auch so in der Stadt, das wirkt alles so ein bisschen rau und düster. Das hat halt wirklich so eine schöne Horrorfilm-Atmosphäre, wo aus der man auch nicht rausgezogen wird durch irgendwelche Sachen, die halt nicht so gelungen sind. Was vielleicht noch nicht so ganz gelungen ist, also, oder, ja, schwierig. Ich sag mal so, in den ersten 70, 75 Minuten ist dieser Teil eigentlich gelungen, dass man halt wirklich auch als Zuschauer miträtseln kann. Also wenn man, es ist ja so, die überlegen alle, ist Harry Warden wirklich zurück oder ist jemand anderes der Killer? Und man überlegt selbst mit, wer das sein könnte. Man geht dann halt auch in diese Dreieckskonstellation rein mit Tom Axel und dem Mädchen und ob da vielleicht Eifersucht eine Rolle spielen könnte. Aber wer von den beiden könnte es denn sein? Oder ist es doch jemand ganz anderes? Und das macht der Film ganz gut. Wie dann aber letztendlich aufgelöst wird, ist dann halt doch schon wieder ein bisschen arg konstruiert, finde ich. Ich weiß nicht, wie dir das Ende gefallen hat. Da müssen wir jetzt auch nicht groß rumspoilern. Wir müssen es gar nicht jetzt erwähnen, was am Ende passiert. Aber wie fandst du es selbst? Fandst du es ein bisschen zu arg durchkonstruiert, durchgeschrieben sozusagen? Oder fandest du es durchaus plausibel eigentlich?
Ja, also ich habe dann ich fand es nicht so mega gut, aber ich fand die Idee überhaupt, dass sie da so einen Kniff mit reinbringen, dann doch ganz gut. Weiß nicht, wollen wir es dann doch, ich meine, der Film ist ja auch alt, wollen wir es an dem Punkt nochmal kurz sagen?
Ja.
Dass wir kurz übers Ende schnacken? Weil das glaube ich finde das gerade zum Remake ist das, glaube ich, nochmal ein ganz interessanter Vergleich.
Ja, okay, wir machen hier kurz eine kleine Spoilerwarnung. Wir reden jetzt ungefähr eine oder zwei Minuten übers Ende, wird aber auch alles markiert in den Shownotes.
Genau, okay, weil, ja, Spoiler. Und, ja, nämlich, dass er dann da, also ganz am Ende fand ich das mit dem sich den Arm abschneiden ein bisschen albern.
Ja.
Und, ja, dass jetzt Axel der Sohn von dem Wachmann ist und dass er deswegen, weil er es mitbekommt, zum Mörder wird. Das ist so, naja.
Ja, das ist wieder so ein Ende, wo man nicht drauf kommen kann. Also man kann natürlich auf den Killer kommen, dass er das ist, aber nicht die Begründung, die es dann dafür gibt. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Das hatten wir ja letztes Mal schon bei irgendeinem anderen Film, wo man halt partout als Zuschauer nicht drauf kommen kann und dann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Du hast dann zwar einen Aha-Effekt, aber du kannst sie dir nicht erklären.
Genau, also hätte man das vorher gewusst oder hätte man das irgendwie mitbekommen, dass er ist der Sohn von dem Aufseher gewesen und er hat das wahrscheinlich mitbekommen und das hat ihn auch traumatisiert. Dann hätte man sagen können, ah, vielleicht ist er das deshalb, weil jetzt kommt Tom zurück und das triggert ihn so, dass er dann jetzt wieder anfängt, dass er jetzt anfängt, sowas zu machen. Aber so ist es halt wirklich so, ja, okay. Ja, okay, ist dann so.
Ja, ist ein bisschen schade, ist ein bisschen verschenkt, aber ich bin ihm jetzt deswegen nicht unbedingt so böse.
Nö.
Okay. Spoilerende. Resultat zum Film. Also. Deine Einschätzung. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, oder?
Genau, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Also ich finde ihn insgesamt gut und für so einen frühen Slasher auch nochmal bemerkenswert. Rund tatsächlich und ja, auch gerade atmosphärisch und so weiter, alles sehr, sehr passend. Also hat mir alles gut gefallen. Die Kritikpunkte haben wir angesprochen. Ja, wenn man jetzt, also ich habe gesagt jetzt so für mich, denkt man 3,5 und ja, eine gute 3,5 habe ich ihm jetzt gegeben. So, ich finde, der ist definitiv nicht verkehrt. Den kann man, wenn man auf Slasher steht, sollte man sich definitiv den mit auf die Liste setzen und ja.
Ich gehe da mit, also jetzt nicht mit den 3,5, ich gebe ihm 4 Sterne. Für mich ist das so ein, ist das, spielt er quasi in so einem Slasher-Dreier mit. Also es gibt ja halt die großen Reihen, die wir hier alle noch besprechen werden. Halloween, Freitag der 13. Nightmare on Elm Street, sind halt alle diese langen Franchises und es gibt halt so 3 Filme, die halt kein Franchise bilden, die aber auch aus diesem Zeitraum sind, die mir aber besonders gefallen haben, die so hervorstechen, obwohl sie halt kein langes Franchise haben. Und das ist halt zum einen The Burning, zum anderen The Prowler und eben My Bloody Valentine. Also ich finde, das sind 3 richtig gute Slasher, die halt so, ja, halt nie so groß diese Berühmtheit erfahren haben. Gut, The Burning vielleicht etwas, aber die auf jeden Fall unterbewertet sind und die auf jeden Fall mehr Beachtung verdient haben. Und ja, wie gesagt, mein Bloody Valentine ist völlig unterbewertet, halt leider auch dadurch, dass halt der Film damals zerstückelt rauskam, aber in dieser unrated, in dieser ungeschnittenen Version ist der Film wirklich richtig, richtig gut. Also gefällt mir absolut. Michalka wollte 2001 tatsächlich halt ein Sequel drehen, du hast es eingangs schon mal so angedeutet, warum da nichts mehr kam, aber Paramount hatte da irgendwie nicht so richtig Interesse dann. Und wurde dann halt einfach abgelehnt, dieser Drehbuchentwurf, den er hatte. Und stattdessen gab es dann halt 2009 das Remake, My Bloody Valentine.
In 3D.
In 3D, ja. Was damals übrigens tatsächlich wirklich der erste R-Rated-Film war, der mit Real 3D veröffentlicht wurde.
Ja, interessant.
Ja. Es ist ein bisschen, ja, es ist verwunderlich, das ist halt wirklich, weil es halt auch nicht, also es ist natürlich in Szenekreisen, My Bloody Valentine, klar, ist ein bekannter Slasher, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendwas, was jetzt so groß geremaked werden müsste, also wie denn die anderen Sachen, die halt geremaked wurden, das sind halt schon Filme, die halt so in der Öffentlichkeit und auch im Mainstream deutlich mehr wahrgenommen wurden als halt My Bloody Valentine, aber hier hat man halt wirklich ein bisschen Geld in die Hand genommen, jetzt auch nicht so viel, aber man hat zumindest mit Patrick Lussier, einem Regisseur, der halt zum Beispiel der Editor war für Scream 1 bis 3 und der Wes Craven für Halloween Age 20, für Mimic und der halt auch selber Filme gedreht hat als Regisseur, Dracula 2000, Drive Angry, man hat auch eine recht interessante Besetzung, Tom Atkins ist ja so, sag ich mal, ein Spezi von John Carpenter, Escape from New York, The Fog, hat auch in Maniac Cop oder Lethal Weapon mitgespielt und dann halt ein paar, na, Jungdarsteller sind sie ja eigentlich nicht unbedingt, aber sie sind halt die jüngsten Darsteller in dem Film. Kerr Smith, auch Horror erfahren aus Final Destination. Ich kenne ihn eigentlich eher aus Dawson's Creek, muss ich sagen. ebenfalls Serienerfahrung, Jensen Ackles, Supernatural, auch vielleicht die bekannteste Person in dem Film, obwohl er eigentlich nie ein Filmdarsteller war, ist eigentlich hauptsächlich, das ist eigentlich sein einziger richtiger, größerer Spielfilm neben Supernatural als Serie. Okay. Und Jamie King, die finde ich ja persönlich ganz toll, das ist die halt die Sarah spielt in dem Film, die kennt man noch so aus Sin City 1 und 2, The Spirit und auch ein paar andere Horrorfilme, Silent Night zum Beispiel. Worum geht's in dem Remake? Gibt's da überhaupt eine andere Geschichte als im Original?
Ja, so an den Details ändert es sich dann. Was sich zum Beispiel ändert, ist erstmal der Name des Dorfs, das heißt nämlich jetzt nicht mehr Valentine Bluffs, sondern Harmony.
Auch nicht besser.
Und nö. Und auch, aber auch in dieser Stadt gibt es eine Mine und auch hier sind, ist vor über 10 Jahren eine Explosion eingetreten. Ausgelöst diesmal durch einen Fehler von Tom. Es gibt also auch wieder den Tom. Und wieder überlebt ein Harry Warden als einziger und diesmal hat er alle getötet, um die verbliebene, um die restliche Luft, die es noch in dieser Mine gibt,
für sich zu verpachten.
Für sich zu haben, ja, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen müde, ich weiß gar nicht warum. Genau, dann ist er aber im Koma gelandet und hat einfach mal ein Jahr später, als er dann aufgewacht ist, in diesem Fall das ganze Krankenhaus, in dem er aufgewacht ist, weggemetzelt. Also merken wir hier schon, okay, definitiv die Motivation ist nicht mehr sich zu rächen, sondern die Motivation ist offensichtlich eine andere. Und dann ist es jetzt hier genauso wie im Original, dass dann nochmal nach 10 Jahren Tom zurückkommt, er die Mine verkaufen möchte, eine neue Mordserie beginnt und auch wie im ersten Film ist es so, dass Tom jetzt nicht mehr mit
Sarah
zusammen ist, sondern Axel jetzt im Nachhinein mit Sarah zusammen ist.
Und dazu noch der Sheriff ist der Stadt.
Und der Sheriff der Stadt, genau, in diesem Fall. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen der Aufbau. Es ist im Prinzip die gleiche Geschichte, nur ein paar Drehschrauben wurden ein bisschen gedreht.
Ja, Ja, es wurden teilweise sogar ja einige Szenen fast 1:1 nachgedreht, halt diese Waschmaschinen-Szene zum Beispiel. Aber hier ist, finde ich, schon mal ein Unterschied, dass die Vorgeschichte hier wesentlich kürzer erzählt wird und ein bisschen straffer erzählt wird als in dem Original und dass hier auch gleich zu Beginn schon deutlich der Blutzoll hochgeht und früh sehr viel gemetzelt wird halt schon, im Krankenhaus zum Beispiel oder halt auch in der Mine und so. Das macht der Film schon ein bisschen anders. Also er hat nicht dieses Tempoproblem dieser langen Exposition, das halt das Original hat, was ich erwähnt hatte, wo du halt nach 45 Minuten nach 20 Minuten denkst, es müssten hier schon eine Stunde um sein, das hast du hier nicht. Aber bevor wir auf den Inhalt des Films nochmal eingehen, auch hier muss man wieder beachten, es gibt zwei Fassungen des Films. Es gibt einmal die deutsche Kaufhausfassung, die geschnitten ist, und es gibt halt die Spiro-JK-Fassung, die halt ungeschnitten ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die mittlerweile indiziert ist oder so.
Nicht soweit ich weiß.
Nee, aber das ist auf jeden Fall die Version, die man sich anschauen sollte, die auch tatsächlich wirklich wieder sehr brutal ist. In Australien gab es zum Beispiel teilweise heftige Beschwerden und Hassbriefe an die Behörden, und dass der Film noch verboten gehört aufgrund der extremen Gewalt, und die wollten nicht, dass der Film dort startet oder in die Kinos kommt. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt im Jahr 2009 wirklich noch so zur Debatte stehen sollte. Es gab da auch schon andere Filme jetzt, die da ähnlich brutal waren oder die auch im Kino liefen. Aber es ist trotzdem ein Brett, aber dazu später mehr. Was macht der Film anders? Was macht der Film, ja, ich weiß nicht, also was mich halt irritiert hat so ein bisschen, war der Look des Films. Also du hast ja schon erwähnt, dass der Film in 3D gedreht wurde und auch in 3D veröffentlicht wurde. Und in 3D funktioniert der Film von seiner Ästhetik her und von seiner Audiovisualität durchaus. Also es gibt ja, wenn man ihn selbst in 2D sieht, dann sieht man schon ein paar Szenen, wie damals auch, worüber wir vor ein paar Wochen geredet haben, in Texas Chainsaw 3D, halt Szenen, die halt wirklich darauf anspielen, dass da mal eine Spitzhacke dem Bildschirm entgegenkommt oder die als Zuschauer entgegengeflogen kommt und so ein paar Sachen halt. Das funktioniert, auch die Kills und so, das sieht alles ganz cool aus in 3D, aber wenn du den halt in 2D guckst, ist da halt alles andere als ästhetisch. Da hat der durch seinen digitalen Look eher schon fast eine Bildsprache wie eine Soap-Opera, finde ich. Also da sieht das schon sehr billig aus, auch weil das teilweise so ein bisschen nachzieht alles. Selbst auf Blu-ray hast du halt das Problem, dass halt viele, dass wenn die Leute sich bewegen, dann so ein bisschen nachzieht für diesen 3D-Effekt. Und also in 2D ist denn jetzt nicht gerade der schönste Film, den ich kenne.
Nee, hat mich auch tatsächlich sehr irritiert. Ich habe den jetzt nur in 2D sehen können. Und es sieht sehr, wie sagt man, sehr Camcorder-mäßig aus. Ja. Auch wenn, ja, es sieht sehr billig aus tatsächlich, muss ich auch sagen. So eine richtig, richtig gute Ästhetik ist da nie entstanden. Und auch das hat auch halt der Atmosphäre für meinen Geschmack tatsächlich dann mitunter sehr geschadet.
Finde ich auch. Also du hast halt so... Ja, das hat halt nicht diesen rauen, düsteren Look des Originals. Es wirkt halt alles so ein bisschen billig, obwohl es vielleicht gar nicht so billig war. Wie gesagt, in 3D kommt das ganz anders zur Geltung, aber die meisten Leute werden ihn halt in 2D sehen. Und auch die Effekte haben da das Problem. Es gibt zwar auch ein paar sehr gute handgemachte Effekte, auch ein bisschen CGI, der nicht so gut aussieht, aber das kommt halt irgendwie in 3D gut zur Geltung, in 2D eher nicht so, finde ich. Also es gibt schon ein paar coole Sachen, wenn du zum Beispiel falls du dich erinnerst, unten in der Mine noch in der Eingangssequenz, als die eine Frau oder das Mädchen dort in der Mine mit der Schaufel die Schaufel durch den Mund gerammt bekommt und dann noch so hängt und zweigeteilt wird, und dann rutscht doch so der obere Teil ihres Kopfes so die Schaufel runter, und das hatte schon fast ein bisschen Wrong Turn 2 bis 6 Niveau, diese Szene, wo dann halt so ein 2D-Schädel einfach runterrutscht. Sag ich mal.
Ja, das war nicht so gut.
Ja.
Generell das mit CGI, ich finde das immer schwierig, wenn man dann, wenn halt Filme, die offensichtlich, wenn du halt nur so 2, 3, 4 CGI-Momente hast, die dann so krass rausfallen einfach. Wenn du halt in so einem CGI-Feuerwerk halt bist, jetzt wie in modernen Blockbustern, da akzeptiert der Kopf das irgendwann hoffentlich, aber jetzt hier finde ich das halt so ein bisschen... Weiß nicht, wenn dann, es gibt ja auch noch, man sieht später nochmal so eine Pistolenkugel dann irgendwie aus ganz nah, wie sie dann durch den Raum fliegt, und das sieht halt auch so, das ist so, weiß nicht, das reißt einen so raus, weil das sonst im Film überhaupt nicht so ist. Das ist so komisch.
Ja.
Das ist aber so ein 2009 Horrorfilm Problem, glaube ich, so. Das hatte ich bei Texas Chainsaw 3D halt auch so ein bisschen.
Ja, vor allem, weil der Film halt dann aber auf der anderen Seite halt auch wieder richtig gute handgemachte Szenen hat, wo dann halt zum Beispiel auch dieser krasse Kill am Anfang, wo dann halt die Spitzhacke von hinten bei dem einen Jungen durch den Kopf geht und das Auge vorne raus siebt und so weiter. Da habe ich mich auch total erschreckt und das sah auch richtig gut aus, aber ja, wie gesagt, es ist halt so zweigeteilt. Szene, die auf jeden Fall bei diesem Film in Erinnerung bleibt, ist die Motel-Szene, in der ein Trucker und eine junge Dame sich vergnügen in einem Motelzimmer und er sie dabei, also er diesen Geschlechtsakt, der dort stattfindet, filmt und sie sich dann beleidigen und er das, sie möchte nicht, dass er das als Video aufnimmt und er sagt, ach hier, und dann sagt sie noch, ich bin doch keine Hure und dann sagt er, wirft ihr ihren Geldschein hin, jetzt doch und so weiter, so ein ewiges langer Dialog. Auf jeden Fall geht er dann raus aus dem Hotel, will zu seinem Truck gehen und sie läuft dann komplett frontal, Nudity-Szene, also komplett nackt, läuft sie ihm hinterher und dann kommen auch ein paar coole Kills zu stecken, aber diese Szene war halt so komplett absurd, wie sie nackt ihm hinterher rennt, er macht die Tür auf, kriegt die Spitzhacke von oben auf seine Glatze raufgespießt sozusagen, und so, es war ja, komische Szene, auf jeden Fall.
Ja.
Also ich finde sie irgendwie cool, aber einerseits auch vollkommen deplatziert, so.
Ja, es ist sehr absurd, ich muss dann später, gibt's noch eine Szene, da muss ich dann tierisch lachen, weil der Axel, der ist ja in diesem Fall jetzt Sheriff, und der wird dann halt natürlich damit beauftragt, sich um diese Morde zu kümmern. Und diese ganze Szene, die du da gerade besprochen hast, zumindest die im Motelraum, wie sie miteinander schlafen, die ist halt auf Kamera, weil der Trucker halt sie gefilmt haben dabei. Und er sitzt, und der Axel sitzt dann halt irgendwann 2 Uhr nachts in seinem Büro und guckt sich halt diesen Porno in dem Sinne an. Und dann kommt seine Frau rein, was machst du denn da? Ich arbeite. Ist mega genervt. Und sie guckt auf den Monitor, ach ja. Und dann er so, lass mich, ich muss jetzt weiterarbeiten. Und er sitzt dann da und guckt sich diesen Porno an. Das ist so, okay.
Ja, das Skript des Films ist nicht gerade eins von der hellen Sorte. So
drücke ich's mal aus. Dialoge sind auch wieder sehr anstrengend. Also es sind halt ja so dieses, nein, mach's nicht, aber ich muss. Okay.
Ja.
So richtig so, oh Gott.
Aber auch die Schauspieler tragen halt nicht besonders viel dazu bei. Du hast zwar eigentlich eine Besetzung, die für so ein, nicht jetzt den größten Horrorfilm der Welt, eigentlich durchaus okay ist. Du hast halt bekannte Leute wie Jensen Ackles, Tom Atkins und Jamie King dabei, aber die machen halt so. Jamie King will ich da mal aussparen, weil ich die halt sehr gerne mag und die auch den Film als Sarah jetzt zumindest dem Film nicht schadet. Aber wenn du jetzt Jensen Ackles als Hauptfigur, als Tom siehst, boah, der spielt schon ziemlich doll am Film vorbei, finde ich. Auch was Mimik und Gestik angeht und er wirkt halt wie seine Supernatural-Figur in dem Film auch. Und das funktioniert ja bei Supernatural, diese Art und Weise, wie er schauspielert. Und weil sich das ja halt auch nicht so ernst nimmt. Aber hier, ich weiß nicht, es ging mir schon ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch Kerr Smith als Axel, das ist alles nicht so der Hit. Also auch das Beziehungsdrama dann, du hast ja halt wieder das Beziehungsdrama, du hast es schon erwähnt, zwischen Tom, Axel und Sarah. Und das nimmt halt so viel Platz in dem Film ein. Das ist halt im Original so ein bisschen beiläufig erzählt, das klingt auch glaubwürdig halt, das wird jetzt eigentlich so auf die Augen gebunden, dass du da, dass es halt hier auch dieses Drama gibt, aber hier total, dann geht der fremd mit der und er möchte sie wieder haben und sie kann sich nicht entscheiden, möchte eigentlich zurück, will dann doch nicht und gebe ich auch nochmal sicher oder nehme ich lieber den Rebellen und oh, das interessiert uns doch aber eigentlich gar nicht in diesem Film, weil die Figuren halt auch nicht so gut geschrieben sind, dass du da jetzt weder, du fieberst weder für Tom mit, noch für Axel. Im ehesten Sinne fieberst du vielleicht noch ein bisschen für Sarah mit, aber das war's auch.
Ja, das ist halt auch so ein Problem tatsächlich. Du hast einfach keine Figur, die so sympathisch ist, dass du halt dann an der Stelle sagst so, ja, also es ist halt wieder so ein Film voller Arschlöcher, mehr oder weniger. Und der Tom halt so ein bisschen, naja, okay, der ist noch der Normalste, aber reißt dich halt auch nicht wirklich mit, weil der ist auch nur irgendwie da und nervt rum, so, weißt du? Der kommt hin, ich will die Mine verkaufen. Alle hassen mich. Ich will die Mine doch nicht verkaufen, weil Sarah ist da. So,
ja.
Okay, cool.
Ja, und vor allem, ich raff es nicht, dass man kann noch keinen Horrorfilm drehen. Das weiß man noch mittlerweile. Also natürlich kannst du einen Horrorfilm drehen mit unsympathischen Figuren. Das schaffen vielleicht richtig gute Regisseure, die dann trotzdem einen guten Film draus machen. Aber so ein Slasher, wo es nicht unbedingt darum geht, jetzt vielleicht den Killer anzufeuern, sondern wo du auch wirklich jemanden zum Mitfiebern brauchst, verstehe ich nicht, warum es ein Drehbuch, also viele Drehbuchautoren vor Horrorfilme nicht schaffen, da mal eine vernünftige Figur zu schreiben, die irgendwas an sich hat, so, selbst, das schaffen halt selbst so eine, wie gesagt, Freitag der 13., da ist immer die Hauptrolle, mit der kannst du mitfiebern, die haben auch nicht großartige Charakterzüge, aber sie sind so geschrieben, dass dir, deren Wohl wichtig ist. Und das ist hier halt zum Beispiel gar nicht. Und das ist gerade so in den letzten 10, 15 Jahren wirklich sehr massiv aufgetreten, dass du das hast, dass da einfach keine Figuren mehr drin sind, wo du sagst, oh geil, mit denen kann ich jetzt hier loscheeren, das soll mein Final Girl sein oder so. Das hast du nicht mehr. Und das ist halt schon ein bisschen nervig.
Ja, und es reicht, wird ja oft schon reichen, wenn die Figuren nicht nervig sind. Aber dadurch, dass halt auch die Dialoge immer so blöd geschrieben sind und ja, dann auch die Motivation immer so, was wollte Tom da jetzt eigentlich so? Wieso hat er nicht irgendwie, warum muss er überhaupt da sein, um die Mine zu verkaufen? Ja. Und er wusste doch, dass Sarah da ist. Warum ist er nach 10 Jahren sieht er Sarah und nur weil sie dann ihm sagt, dass die über die Stadt an der Mine hängt, was er vorher sicherlich auch wusste, wenn er nicht auf den Kopf gefallen ist. Und dann will er sie doch nicht verkaufen und das, ach, ja, bla.
Ja, das ist ein bisschen komisch und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass hier halt das Tempo am Anfang sehr hoch ist, aber der Film kann halt das Tempo auch überhaupt nicht halten. Wenn es dann halt in diese Beziehungskiste geht, da versagt der Film dann völlig und wird dann auch wirklich streckenweise ziemlich langweilig zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es gibt einige Szenen, ja, es geht dann ja noch darum, dass es ja eigentlich nicht Harry sein kann, weil die alten Sheriffs vor 10 Jahren ihn nicht nur angeschossen, sondern tatsächlich nachher auch noch irgendwie gefunden, dann endgültig getötet und beerdigt hätten und so weiter und dann fahren sie dahin, wo das sein soll und ja, das ist echt alles sehr langsam.
So ein blöder Thriller ist da, wenn du, guck mal, wenn du das vergleichst, nimm einfach beide Filme jetzt mal, das Original und das Remake und streich bei beiden die Gewaltszenen raus oder die Horrormomente, dann ist okay, beim ersten Teil, der könnte vielleicht etwas langweilig sein, aber er erzählt immer noch so eine Art Geschichte trotzdem drumherum, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, die Charaktere sind im Mittelpunkt, die Morde geschehen drumherum. Hier ist das wesentliche Element, sind die Killszenen, weil wenn du die rausnimmst, dann hast du wirklich so einen komplett unlogischen Polizeithriller oder irgendwie sowas, der halt ohne Horror überhaupt nicht funktioniert. Da bewegen sich die Figuren von Szene zu Szene hin und wirken einfach nur wie Idioten, die dumm und keine dumm sind und keine Ahnung haben. Das wäre dann schon fast wieder eine Komödie. Das wäre schon fast dann sowas wie Police Academy, so blöd, wie die sich teilweise anstellen. Und das funktioniert hier halt überhaupt nicht. Ich meine, Gewalt können wir mal kurz drüber reden. Die ist halt wirklich auch, wie eingangs schon erwähnt, auch sehr, ja, sehr attraktiv, sage ich mal. Also wie gesagt, jetzt in 2D nicht unbedingt, aber in 3D. Also das muss man dem Film anrechnen, obwohl er jetzt halt in diese Remake-Welle der späten 2000er rausgekommen ist, macht er zumindest keine Zugeständnisse an jüngeres Publikum. Also der sagt jetzt nicht hier, hat jetzt Paramount nicht gesagt, komm, macht mal ein bisschen slower, macht mal ein bisschen ruhiger, da müssen auch 13-Jährige reingehen. Nee, das macht er nicht. Also der gibt schon volle Kerbe und metzelt, was das Zeug hält. Und die sind auch durchaus kreativ, die Kills, und da gibt's auch viel zu sehen. Also zumindest das muss man dem Film zugutehalten, dass er da halt kein Eingeständnis gemacht hat.
Ja, der ist definitiv kompromisslos. Das stimmt. Ach ja, ich habe mich auch noch mal, um ein letztes Mal darauf einzugehen, so ein bisschen, beim ersten Film habe ich noch so durchgehen lassen, weil da sind einmal 2 Menschen gestorben und dann erstmal lange Zeit nichts. Aber hier hat ja der Harry quasi das komplette Krankenhaus zerlegt. Warum ist da nicht mal einer? Eigentlich ist es doch immer so dieses Klischee, dann der Sheriff ist da und dann kommt jemand vom FBI und untersucht das mal so richtig.
Ja.
Das hat mich hier ein bisschen verwundert. So, das hätte das eigentlich,
glaube ich, ist halt komplett unlogisch. Ja,
weil eigentlich ab irgendeinem Punkt ist so ein Dorfscheriff, der sich da irgendwie um seine 100 Trottel kümmert und im schlimmsten Fall noch Alkoholiker ist oder wie auch immer, so dieses Klischee von einem mittelsüdamerikanischen Dorfscheriff, ist dann ja halt nicht in der Lage, also ist eigentlich nie befugt, sich da um so eine Mordserie zu kümmern.
Der ist einfach nicht zuständig und,
genau.
Und hier wird immer so getan, ja, auch bei Excel ist es ja so, ja, und hier und da.
Ich muss diese Morde aufklären.
Genau, ja, das wirkt alles so ein bisschen komisch, also wirklich, das ist ein bisschen so dick und doof ermitteln sozusagen. Ach, ich weiß nicht so recht.
Naja.
Und das ist dann auch der Sheriff, also der ältere Sheriff, dann auch noch sich so Tom gegenüber verhält in dieser Bar, wo die dann auch noch so sagen, ja, du wirst schon sehen, was du davon hast und sowas. So kann sich doch kein Sheriff verhalten gegenüber einem Bürger der Stadt, so, weißt du.
Das ja, eben.
Ist komisch irgendwie, ja.
Verstehe auch nicht, wie man die, also, sorry, das ist letzte Mal, was ist denn das mit der Mine verkaufen? Die ist dann doch immer noch da, die nimmt ja keiner dann weg. Kann man dann nicht trotzdem noch arbeiten? Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, aber es ist glaube ich, es ist immer so, wenn jemand Neues kommt, der den irgendwie so ein Unternehmen führt oder sowas, der stellt ja dann immer alles um oder vielleicht verkauft es, dann lässt er schließen und will nur das Grundstück haben oder entlässt die Mitarbeiter und holt sich billige Arbeitskräfte aus Schottland, keine Ahnung.
Ja.
und ja, die Frage ist halt eher so, ob das, ist das noch realistisch überhaupt, dass im Jahre 2009 wirklich noch so eine Stadt in Amerika, wo dann doch, wir doch schon technologisch und so weit sind, wirklich noch so komplett abhängig ist von so einer Mine. Das ist halt so das, was man was ich teilweise gelesen hatte, noch als Kritik auf das, für das Original, dass wenn man den heute kommt, das so ein bisschen anachronistisch wirkt, wenn halt wirklich so angestaubt wirkt, dass halt das Szenario, man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass also, das halt das Szenario ist, du hast eine Mine, davon ist die ganze Stadt abhängig und das ist das Setting für den Horrorfilm und während andere Filme da so ein Setting liefern, die halt so ein bisschen ja endlos wirken von der Zeit her, die kannst du jederzeit wieder gucken und musst dich da nicht irgendwie reinversetzen, weil es immer noch aktuellen Begebenheiten entspricht und hier halt gar nicht. Und dann machen sie halt ein Remake mit genau demselben Setting und genau derselben Thematik. Ja, weiß ich nicht, kenne ich mich auch nicht zu gut mit aus. Aber das ist, apropos Mine, das ist nochmal abschließend vielleicht nochmal ganz gut zu erwähnen, ist, dass der Film, wenn der erste Teil ja halt wirklich zu großen Teilen wirklich in dieser Mine oder an dieser Mine spielt, gibt's ja halt viel andere Settings hier, viele andere Kulissen, wo dann halt auch mal im Supermarkt gemetzelt oder gemordet oder verfolgt wird oder in Privathäusern. Also es spielt sich halt nicht mehr, also weniger in der Mine ab, es gibt mehr Tatorte, mehr Settings und das hat für mich auch so ein bisschen, ja, zum Nachteil dem Film verholfen. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich hätte einfach mehr von der Mine gerne gehabt, so wie im Original.
Ja, mir fehlt auch ab irgendeinem Punkt der Valentinstag. Also ja,
der Valentinstag,
der ist halt auch so extrem aufgesetzt, nur weil er immer noch diese Herzen verteilt und so ein Quatsch. Aber erstmal hat ja Valentinstag gar nichts damit zu tun, dass Harry Warden gestorben ist. Außer, dass es an dem Tag war. Ja. So, das haben sie ja im ersten Film viel geschickter gemacht. Und dann gibt's diese Valentinstagsparty und dann freuen sich halt alle darauf. Und da kommt halt viel mehr Valentinstag drin vor, als jetzt hier, wo es halt nur diese dummen Herzen sind. So. Ja, das ist so mega random.
Ja.
Naja.
Wir machen jetzt nochmal eine kurze Spoiler-Warnung, weil wir jetzt auch nochmal kurz 1-2 Minuten über das Ende reden wollen. Also ab jetzt kurz Spoiler übers Ende.
Spoiler.
Ja, was passiert am Ende? Die Auflösung ist ja dann doch schon eine etwas andere als im... Obwohl, eigentlich gar nicht.
Na doch, eigentlich schon, also, aber damit spielt er ja, dass quasi, du hast wieder diese gleichen drei Leute, es ist wieder der gleiche Showdown, Sarah muss sich mehr oder weniger entscheiden, wer ist jetzt der Mörder, und im ersten, also im Original war es halt Axel, und hier ist es halt einfach Tom, so mit dem Mann, das muss ich dem Film zugute halten, damit habe ich nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet habe, weil es war mir teilweise schon zu offensichtlich, es gab ja dann auch noch so ein paar Hinweise, auf diesem schon besagten Video war er kurz zu sehen und so weiter und so fort. Aber die Begründung, warum es dann ist, ist halt auch schon wieder so dünn, wie sie nur dünn sein könnte.
Warte mal kurz,
weil,
bevor du diese Begründung erwähnst, gleich.
Ja.
Ich fand, dass es halt irgendwie zu offensichtlich war. Also mir war irgendwie klar, dass es irgendwie Tom sein müsste, weil zum einen, weil ich mir schon vorstellen konnte, dass sie halt nicht nochmal dasselbe Ende nehmen wie im Original. Und zum anderen, weil halt Tom halt auch überhaupt keine sympathische Figur ist. Also es gab jetzt für mich keinen Grund, warum er jetzt ein Held sein sollte. Und warum er nicht als Täter in Frage käme. Und spätestens als dann wir sozusagen auf den Showdown hinführen, wo sie dann auch er mit Tom mit Sarah im Auto sitzt und so, ab da war ja sowieso spätestens für mich alles klar. Das ist halt zu obvious für mich gewesen. Aber nur für mich, das heißt jetzt nicht, dass es für dich nicht so sein muss.
Ja, wie gesagt, es war so offensichtlich, aber deswegen habe ich so gehofft, dass es das dann nicht ist. Einfach, weil manchmal erwartet man ja auch, wenn ein Film etwas einem ganz offensichtlich zeigt, erwartet man ja auch, aber damit will er mich nur auf eine Fährte locken, hoffentlich. Ich hätte es so cool gefunden, wenn Harry Warden halt wirklich noch gelebt hätte. Und dann hätte man quasi auch sagen können, so, guck mal, jetzt haben wir halt, weil in beiden Filmen gibt es den eigentlichen Mörder ja gar nicht mehr.
Ja.
Sondern, und das ist halt so ein bisschen wie, wir drehen irgendwie Halloween-Filme ohne Mike Myers.
Wobei
so.
Es zumindest diesen Hintergrund eigentlich finde ich ganz gut, weil du halt dann nicht so eine Kontinuitätsprobleme hast, wie halt diese anderen Reihen, wo dann halt Michael Myers schon 80 Jahre sein müsste. Oder Jason Voorhees, den musst du dann als überirdisch gestalten, weil die alle schon hätten längst seinen Tod sein müssen. Und das ist halt hier nicht der Fall, weil es halt gar nicht Harry Warden dann ist und irgend so ein alter, greiser Rentner im Krückstock und eine Spitzhacke die Leute umbringen. Also es ist...
Aber wie cool wäre es denn gewesen, wenn theoretisch dann die beiden, die hätten da gestanden und man kennt vielleicht den ersten Film und denkt sich so, ja, okay, und jetzt, wahrscheinlich ist es diesmal Tom, weil es jetzt das Maxwell war und dann kommt einfach von links Harry Warden und das, haut die alle um.
Das stimmt, das wäre auch cool gewesen, ja. Ja, das stimmt. Also ja, auch hier das Ende. Ja, du kannst ja nur kurz die Motivation von Tom erklären.
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist er einfach nur verrückt geworden.
Ja.
So random. Ja. Er war halt in der Klapse 7 Jahre, beziehungsweise, Entschuldigung, in der Nervenheilanstalt oder was auch immer, aber und danach ist er jetzt immer so, Harry steckt in ihm. Und das wird dann nochmal so visuell dadurch gezeigt, dass die da halt stehen zu dritt und hinter Sarah taucht dann halt Harry auf, aber den sieht nur Tom und er ist nicht wirklich da. Und dann ist quasi besessen von ihm.
Ja, und so lösen sich ja dann auch einige Szenen, die halt vorher passiert sind im Film, anders auf. Zum Beispiel die Szene, als sich Tom vermeintlich da in der Mine in diesem Gitter eingeschlossen hat, während die anderen Mitarbeiter dort getötet werden und am Ende sich herausstellt, dass er das halt war. Und genau. Er sich nur selber, dass wir quasi diese Szenen mehr oder weniger aus seiner Perspektive gesehen haben, wie es für ihn abgelaufen ist, obwohl es eigentlich gar nicht so war, dass er halt der Täter war am Ende. Ja.
So ein bisschen Sixth Sense für ganz Arme.
Ja, wollte ich gerade sagen, auch jetzt nicht besonders tolles Ende. Spoiler-Ende an dieser Stelle. Ist ein schwieriger Film. Ich finde ihn eigentlich jetzt, also es klang jetzt alles sehr negativ, was wir gesagt haben. Dabei finde ich den Film jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich finde ihn schon durchaus unterhaltsam. Ich habe den jetzt auch bestimmt schon 3-4 Mal geguckt. Und in 3D auch, macht er auch wirklich Spaß. Ich finde ihn einfach sehr mittelmäßig. Also er macht zwar viel falsch, aber er hat halt auf der Unterhaltungsebene und auch auf der Gewaltebene durchaus noch so seine Vorzüge. Wie gesagt, Schauspieler, ja, Jamie King finde ich halt auch ganz gut. Da habe ich wenigstens eine Sympathieträgerin in dem Film. Er ist halt nicht ansatzweise so gut wie das Original. Aber er ist jetzt, wenn man diese ganze Remake-Welle betrachtet, auch jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Also ich komme am Ende so auf 3 Sterne. Ich hatte 4 beim ersten, hier komme ich auf 3, weil er halt mich auf eine gewisse Weise durchaus unterhalten hat. Und er gut die Schwächen verblenden kann, so ein bisschen. Aber du siehst es, glaube ich, ein bisschen anders, oder?
Ja, ich bin jetzt bei, was halt cool ist, das haben wir auch am Anfang erwähnt, sind die ganzen, ist halt die Kompromisslosigkeit und die Brutalität, die der Film da zeigt, aber da er halt ansonsten, und jetzt vielleicht müsste ich nochmal in 3D sehen, aber da er halt mich in 2D erstmal weder visuell noch atmosphärisch abgeholt hat, dann auf der Geschichte halt auch nicht wirklich und die Schauspieler das auch nicht so gut gemacht haben, ja, es ist so 2,5. Also ist theoretisch ein Film, den ich jetzt nicht nochmal unbedingt sehen müsste, außer vielleicht nochmal in 3D, wenn der Film dann halt dann noch vielleicht ein bisschen gewinnt, weil ich den auch einfach nicht so hübsch fand.
Tja, damit haben wir heute dann mal wieder einen Slasher gehabt, zumindest, oder beziehungsweise zwei Slasher, von denen wir euch einen definitiv, also das Original, empfehlen können, spricht, glaube ich, definitiv nichts dagegen, also wenn man einen alten Klassiker oder nicht so bekannten Klassiker nachholen will, der liegt da auf jeden Fall richtig, der macht richtig Spaß und ist auch immer noch gut heutzutage, die Remakes werden uns, glaube ich, auch noch in vielen anderen Episoden verfolgen. Da kommt noch so einiges auf uns zu. Aber womit es in der nächsten Woche weitergeht, halten wir heute ausnahmsweise mal geheim. Lasst euch überraschen. Diesmal spoilere ich nicht, wie es weitergeht. Ja. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Guckt euch viele Horrorfilme an. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.